Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Vor dem Hintergrund der geplanten Kürzungen der Kulturetats auf Bundesebene und speziell in der Hauptstadt fordert die CDU-Politikerin Monika Grütters mehr politisches Engagement und Weitsicht. Gleich hören wir sie im großen Fazit-Interview, denn Grütters hat ihren Rückzug aus der aktiven Politik angekündigt. Sie wird bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren, ja, und macht sich wohl langsam auf die Suche nach einem neuen interessanten Job. Wir sind bei Theater- und Opernpremieren in Köln und Dresden und es gibt heute nicht nur was für Augen und Ohren bei uns, sondern auch für die Nase. Wir besuchen Europas erstes Erlebnishaus für Düfte und Aromen. Heute wurde es in Holzminden eröffnet. Die CDU-Politikerin Monika Grütters war bis 2021 Staatsministerin für Kultur und Medien. Während ihrer 8 Jahre in diesem Amt hat sie es gehörig aufgewertet. Künftig verfolgt sie mit weiterem Abstand, wie sich der Verteilungskampf um die Finanztöpfe der Kultur verschärft. Nach fast 30 Jahren Arbeit als Parlamentarierin hat Monika Grütters entschieden, sich aus der aktiven Politik zurückzuziehen. 10 Jahre war sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, anschließend 2 Jahrzehnte im Deutschen Bundestag. Und für die nächste Wahl wird sie dann 63 Jahre alt nicht mehr kandidieren. In einem Gastbeitrag für die FAZ hat sie dieser Tage beschrieben, wie es sich anfühlt, von der Kulturpolitik Abschied zu nehmen. Frei nach Friedrich Schiller, mehr traurig als erfreulich. Ich konnte vor der Sendung mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Grütters.
Guten Abend, Frau Bürger.
Wenn Ihre Entscheidung mehr traurig als erfreulich ist, warum machen Sie das denn? Warum scheiden Sie freiwillig aus?
Ach ja, 30 Jahre sind eine lange Zeit. 10 Jahre Abgeordneter, 20 Bundestag, 8 Jahre in der Regierung. Und irgendwann dachte ich, muss ich das selbstbestimmt machen, ehe die politischen Umstände oder auch, sag mal, die Nachrücker in einer Partei einen zum Aufhören drängen. Und deshalb ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt. Außerdem bin ich noch so frisch und voll Kraft und auch Erfahrung und Wissen, gerade im Kulturbereich, dass ich ehrlicherweise hoffe, mich noch so ein bisschen in den Kulturbetrieb wieder einfädeln zu können.
Aber sehen Sie für sich auch keinen Platz mehr in der Bundespolitik?
Ich glaube, das ist wichtig, ich bin dann 63, dass man tatsächlich der nächsten Generation den Platz auch frei macht irgendwann. Wie gesagt, ich war nicht 5 Jahre oder 8 da, sondern 30. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, natürlich hat sich das politische Klima innerhalb der Partei, aber auch draußen ein Stück weit verändert. Und deshalb hoffe ich, dass ich noch näher dran an der Kultur für die wirksam sein kann.
Jahrzehnte waren Sie ja nicht nur tagsüber mit der Kultur befasst, sondern auch am Abend interessiert an Oper, Konzerten, Theater, bei Eröffnungen großer Events und Festivals, häufig als begrüßende Rednerin. Da gab es bestimmt viele Sahnehäubchen, aber es gab eben auch großes Ringen um Veränderungen. Stichwort Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Ausrichtung des Humboldt-Forums und der Neubau des Museums der Moderne in Berlin. Worauf sind Sie selbst am meisten stolz?
Ja, ich habe ja wirklich gelebt, was ich kulturpolitisch gemacht habe, sehr leidenschaftlich und vertraut mit der Materie über das Studium, aber auch über meine Berufserfahrung in Oper, Verlag und Museum. Und deshalb bin ich stolz, dass es mir gelungen ist, auch ein bisschen undankbarere Projekte auf die Schiene zu schieben, was man in einer einzigen Amtszeit nicht schafft. Die ist ja nur 3,5 Jahre, dann muss man wieder Wahlkampf machen. Das kriegt man nur hin mit ein bisschen längeren Atem und wenn man das überblickt. Und deshalb habe ich das Kulturgutschutzgesetz gemacht, habe die SPK-Reform angeschoben, habe für ein gutes Ergebnis bei der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, das war ja auch ein ganz schwieriges Projekt, gesorgt und auch das Jüdische Museum aus einer kleinen Krisenzeit rausgekriegt. Aber am meisten stolz bin ich auf die Art, wie wir der Kulturszene in der Corona-Krise helfen konnten mit Neustart Kultur. Da habe ich wirklich für gekämpft. Und die 2 Milliarden, die am Ende wirklich über BKM dann auch in die Kulturszene verteilt werden konnten, die habe ich mühsam erstritten im Kabinett. Und das wäre, glaube ich, nicht gelungen, wenn nicht schon ein bisschen Rückenwind durch eine erste Amtszeit auch im Angesicht der Kollegen da gewesen wäre.
Und was hätten Sie gern anders zu Ende gebracht? Was müssen Sie als Enttäuschung verbuchen?
Also ich glaube, ich hätte die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz noch mal mit einem bisschen anderen Ergebnis gemacht, als ich es jetzt auf der Zielgeraden so vom Spielfeldrand aus sehe. Das ist das eine. Und ich bin ganz traurig darüber, dass in der aktuellen Debatte die Kulturszene so als Ganzes ein bisschen Schlagseite kriegt durch die Debatten um den Antisemitismus. Das täte mir wahnsinnig leid, wenn die Kulturszene da kollektiv Schaden nähme, weil man, wie ich finde, zu wenig mit den Kreativen selber über diese Schwierigkeiten redet, sondern so ein bisschen von draußen drauf guckt und sich ein Urteil erlaubt.
Die Priorisierungen der Kulturfinanzierung auf Bundesebene, die haben in einigen Bereichen zu großen Protesten geführt, insbesondere was die Kürzungen in der freien Szene für die Zukunft betrifft. Und auch in Berlin gibt es jetzt ein dramatisches Sparszenario ihres CDU-Kollegen Joe Cialo. 110 bis 150 Millionen Euro sollen jeweils in den nächsten beiden Jahren in der Berliner Kultur eingespart werden. Das sind mindestens 10%. Der Landesverband Berlin des Bühnenvereins spricht von drohendem Kahlschlag, die Kultur würde mit voller Wucht gegen die Wand gefahren. Was ging Ihnen durch den Kopf, Frau Grütters, als Sie von diesen Sparplänen erfahren haben?
Als erstes ging mir durch den Kopf, dass mir die Kolleginnen und Kollegen auf Bundes- und Landesebene auch leid tun, weil die Zeiten jetzt schwieriger sind als noch vor 8 oder 5 Jahren. Aber ich habe durch das Ringen um die Corona-Hilfen auch gelernt, wie man es schafft, im Kollegenkreis die Kultur ein bisschen zu beschützen. Da braucht man eine eigene Autorität. Das muss man sich erarbeiten im Gesicht der Kollegen, weil die ja sagen, mein Ressort muss aussparen. Wieso sollten wir die Kultur ausnehmen? Aber wenn man die noch nicht hat, dann muss man sich wirklich so wie einen Beschützer der Kultur hinstellen. Und dieser Gestus, der fehlt noch ein bisschen, weil man muss der Bevölkerung insgesamt, nicht nur den Finanzministern, klar machen, wir geben 1,6 bis 2% des Steueraufkommens für Kultur aus. Das ist vergleichsweise wenig im Verhältnis zum Ertrag dieser Szene, die ja für eine gesunde Gesellschaft sorgt, für einen kritischen Umgang miteinander, die demokratiestabilisierend ist, die hilft, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, weil sie ja auch als Brückenbauerin funktioniert, die Kultur. Und deshalb ist das, was man da einspart, viel weniger als das, was man an Schaden anrichtet. Und ich glaube, dieser Geist, der muss viel überzeugender und deutlicher und lauter werden. Und dafür sind nun mal die Ministerinnen und Minister da.
Theater wie die Schaubühne sagen, dass sie, sollte es tatsächlich kurzfristig so kommen, Insolvenz anmelden müssten. Theater und Opernhäuser haben ja längst für 2025, zum Teil auch für 2026 vorausgeplant, Verträge geschlossen. Sehen Sie hier irgendeine Lösung?
Ja, das ist immer das Problem, dass die Kurzfristigkeit der jährlichen Haushaltssystematik nicht zusammenpasst mit der längerfristigen Planung, nicht nur im Kulturbetrieb, aber da ist es besonders offensichtlich. Und deshalb hatten wir denen ja auch da seinerzeit, Sie sagen, die ist insolvent, ist eben keine nachgeordnete staatliche Einrichtung, sondern die hat die Rechtsform einer GmbH. Und da drohen dann wirklich große Gefahren. Da muss man mit Empathie und schlaueren Lösungen als dem Rasenmäher drangehen. Und das setzt wiederum eine gewisse Sachkenntnis und Empathie, aber auch Leidenschaft voraus. Und manchmal kann man auch etwa stunden und sagen, wir versuchen dann das Ticketing oder den Spielrhythmus zu verändern, wie auch immer. Am wichtigsten wäre es, man würde so eine kleine Schutzhaube drüberlegen und sagen, wo sind die großen Ausgabenblöcke? Und die sind eben, wenn man den Gesamtlandes- und Bundeshaushalt ansieht, definitiv nicht bei der Kultur.
In Berlin wird das nicht nur von dem Kultursenator Joe Cialo, CDU, verantwortet, sondern auch vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Ihn kann man sicher als Ihren parteiinternen Widersacher beschreiben. Haben Sie das Gefühl, dass hier jetzt ja was kaputt gemacht wird, für das Sie so intensiv gekämpft haben? In diesem Fall von Ihrer eigenen Partei?
Ich glaube nicht, dass da was kaputt gemacht werden soll. Und deshalb hoffe ich auch nicht, dass da etwas kaputt gemacht wird. Zumal ich glaube, dass auch der Finanzsenator Evers da ein gutes Gefühl auch für die besonderen Belange dieser Szene hat. Und das hat auch nichts mit Mutwilligkeit zu tun. Aber man muss einen politischen Gestaltungswillen haben und deshalb Schwerpunkte setzen. Und statt alle Ressorts mit denselben Einsparvorgaben zu belegen, wie gesagt, das ist im Bereich Kultur immer im Vergleich zu anderen unverhältnismäßig. Und der Schaden umso größer. Kultur ist nicht etwas, was man sich in guten Zeiten gönnt und worauf man in schlechten glaubt, verzichten zu können. Das hat Corona uns so bitter gezeigt. sondern man kann eine Gesellschaft genau daran erkennen, wie sie mit ihren kulturellen Potenzialen, dem Erbe, aber auch dem Fortschrittlichen der Avantgarde, also vor allen Dingen auch der freien Szene umgeht. Kultur ist viel mehr als ein Standortfaktor, ist Ausdruck von Humanität. Und das setzt eine gewisse Haltung voraus, auch ein Gesellschaftsbild.
Wenn Sie sich jetzt sukzessive aus der Kulturpolitik, aus der aktiven politischen Arbeit zurückziehen, was bedeutet denn dieser Schritt konkret, neben der Aufgabe sicher auch vieler Privilegien?
Ja, die Privilegien, aber die hat man sich auch erarbeitet, deshalb ist das immer so ein bisschen undankbares Wort, ne? Aber ja, ich gehe mit einer gewissen Wehmut, also ich habe nicht gesagt, ich muss mich jetzt hier irgendwie befreien, sondern ich habe ja nie verhohlen, dass mein Herz dran hängt und ich auch gerne immer Parlamentarierin war. Das ist ein guter Hebel, um diese wichtigen gesellschaftspolitischen Überzeugungen auch in die Tat umsetzen zu können. Und deshalb fällt mir der Abschied schwer. Aber ich möchte ja mir Freiheit auch wieder erarbeiten, um etwas unabhängiger und leichter und freier mich in die Diskussion um die gesellschaftlichen Zusammenhänge, und die sehe ich gerade bei Kultur und auch bei Wissenschaft, wieder einklinken zu können. Mal sehen, wo. Also da ist noch nichts fixiert, aber ich wünsche mir, dass ich meine Fähigkeiten wieder zum Wohle von Kultur und Wissenschaft wirksam werden lassen kann, auch ohne ein politisches Mandat.
In Ihrem Beitrag für die FAZ, da mahnen Sie ja auch, die CDU wäre gut beraten, mehr Frauen eine Chance zu geben. Ist die gläserne Decke in der CDU noch immer besonders dick gepanzert?
Leider ja. Meine eigene Erfahrung, vor allen Dingen auch der mühsame Weg durch die vielen, vielen Parteigremien und die Nervensache, sich immer und immer wieder irgendwie wählen lassen zu müssen in den innerparteilichen Abstimmungen, aber auch draußen beim Bürger, werden, glaube ich, draußen manchmal unterschätzt. Und Frauen scheuen sich ja eher davor und werden dann zu wenig systematisch unterstützt, weil natürlich viele sie auch als besonders große Gefahr sehen, eben weil wir eine gewisse, nicht Frauenquote, aber ein Quorum dann doch brauchen. Und deshalb müssen sie eben doppelt strampeln. Und dabei stünde es uns nicht nur gut zu Gesicht, sondern wäre auch ein realistisches Abbild der Gesellschaft, wenn wir uns da ein bisschen mehr Mühe geben würden. Als Schlüssel in der CDU, finde ich, ist, dass man Kreisvorsitzende sein müsste. Dann hat man doch sehr viel Macht. Und das ist eine ganz schwierige und zeitraubende und auch nervenkostende Arbeit.
Die frühere Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird nach 30 Jahren aktiver politischer Arbeit nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren. Ihr Fazit hat sie mit uns geteilt. Vielen Dank dafür, Frau Grütters. Und wir sind gespannt, welche Türen sich noch für Sie und mit Ihnen öffnen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde für mich, dass die viele Mühe sich auch gelohnt hat durch das schönste Amt, was es in der Kultur in Deutschland gibt.
Naja, Kulturministerin wäre ja noch besser gewesen.
Da habe ich mich auch noch für ins Zeug gelegt, aber das ist dann am Ende schwierig gewesen, weil dann die Koalitionspartei auch noch ein zusätzliches Ministerium hätte haben wollen und zwei auf einmal mehr. Das habe ich auch Merkel nicht abbringen können.
Danke, Frau Grütters.
Alles Gute.
Ihnen auch. Der Krieg der Griechen gegen das kleinasiatische Troja ist eine der Kernerzählungen europäischer Geschichte. Und klar, sie gehört auch zum Kern des zeitgenössischen Theaters. In den letzten Jahren werden diese Geschichten auf den deutschsprachigen Bühnen mehr und mehr neu erzählt oder gleich ganz umgedichtet. Man spricht dann von Überschreibung. Das gilt auch für die heutige Uraufführung am Schauspiel Köln. Im Stück We Are Family von Tine Rahel Völker führen antike Figuren ganz moderne Diskurse. Zum Beispiel, wenn sich die regierende Königin Klytämnestra mit der Hetäre Phryne über ihre politischen Ziele unterhält. Gemeinsam üben sie eine Rede an das Volk.
Die Männer zogen nach Troja und wir haben hier erstmals in Frieden gelebt.
Gut.
Unter meiner Führung erlebte das Land eine Modernisierung seiner verkrusteten Strukturen. Frauen haben sich Tätigkeiten und Arbeiten erschlossen, in denen sie aufblühten.
Jetzt der Mädchenraub.
Mädchenraub wurde unterbunden. Überhaupt verringerte sich die Zahl der Überfälle und Morde an Frauen.
Ja, aber nur hier nicht in Troja. Das muss auch rein.
Manchen von euch scheint der gesellschaftliche Wandel zu schnell gehen. Anderen geht es nicht schnell genug. Seid stolz auf das, was wir erreicht haben. Es ist bedauerlich, dass Agamemnon sich beim Sturz im Bad das Genick gebrochen hat. Nee, bedauerlich kann ich wirklich nicht sagen.
Ja, ich finde es gut.
Nee, bedauerlich.
Doch, das ist gut.
Soweit so heutig. Christoph Ohrim hat am Abend die Uraufführung von We Are Family am Schauspiel Köln miterlebt. Hallo.
Hallo.
Agamemnon hat sich also im Bad das Genick gebrochen und wurde nicht von seiner Frau Klytämnestra ermordet. Das bleibt wahrscheinlich nicht der einzige Punkt, der in diesem Abend sehr frei mit dem Mythos umgeht, oder?
Und zumindest behauptet Klytämnestra natürlich im zweiten Akt, dass er im Bad ausgerutscht sei. Ob sie ihn wirklich ermordet hat, das wird nie ganz klar, aber wahrscheinlich schon. Auch wenn hier, ich sag mal, Vorlage und Überschreibung dann irgendwie eben doch zusammenlaufen, da wird schon so einiges abgeändert und genüsslich durch den Kakao gezogen, möchte ich sagen. Das ist schon so, wenn Agamemnon auftritt, dann weiß man so, in welche Richtung das hier geht. In weißer Feinripp-Unterwäsche, bekommt erstmal ein Korsett umgelegt, das den Bauch trotzdem nur schlecht versteckt, zieht dann eine Muskeljacke an und darüber einen goldenen Panzer und darüber ein Jackett in Camouflage. Also hier wird die Männlichkeit aufgelegt, alles eigentlich nur heiße Luft. Nur heiße Luft, auch Achill, der große Held, der sich viel mehr um seine verwundbare Ferse, möchte ich sagen, kümmert, als um die Rettung von Iphigenie. Iphigenie, die Tochter von Agamemnon, die soll geopfert werden, damit die griechische Flotte endlich lossegeln kann. Und dann wird sie am Ende des ersten Aktes doch geopfert, damit die Männer eben in den Krieg ziehen können. Kurz zusammengefasst noch im zweiten Akt dann die Herrschaft Klytämnestras, die will eher moderat als revolutionär regieren. Kenner des Stoffes wissen, Elektra will sie töten, doch in dieser Version nicht. Das klingt natürlich jetzt in meiner sehr gerafften Beschreibung nach ziemlich viel Stoff, war es letztlich nicht. Der Abend lebt eher von so humoristischen Momenten, von der Brechung dieser Figuren, im Ton sogar teils boulevardesk und derb, wie hier geflucht und gealbert wird.
Regie führt Jorinde Dröse, also wirklich ja mehr eine Verballhornung des Mythos als eine ernsthafte Geschichte.
Sie steht ja für einen feministischen Ansatz und sie macht sich hier natürlich damit einer großen Freude über die Männer und über das Patriarchat lustig. Und das ist schön, dass das Ensemble das auch wirklich mit Werf mitträgt. Gerade im ersten Teil unterhält das Stück einfach sehr gut, weil diese Männerrollen eben herrlich überspielt dem Spott preisgegeben werden. Auf Dauer ist natürlich, wenn es immer nur so laut ist und so spöttisch, dann so ein bisschen wenig. Es gibt eigentlich nur eine wirklich berührende Stelle, das ist ein Monolog von Iphigenie. Sie stellt sich ihren Heldentod würdevoll vor und wird dann doch einfach von den Männern ins Bühnendunkel gezogen und dann ein langer, markerschütternder Schrei, da ist man dann mal berührt. Ansonsten bleibt es hier so im Kosmos der Blödelei und wenn es mal zu Konflikten kommt, dann wird eher geschrien. Klar, dysfunktionale Familien, ja, die schreien halt nur. Auf Dauer ist das aber sozusagen, um mit den Figuren wirklich irgendwie etwas anfangen zu können, zu wenig.
Ja, und geht das über die Diagnose der Zustände hinaus, über diesen humorvollen Angriff aufs Patriarchat? Also ist da was Neues in Sicht?
Was mir total gefallen hat an dem Text von Tine Rahel Völker, ist dann so eine Verquickung von Patriarchat und Kriegsrhetorik und wie sie dann auch in diesen Figuren schon im Text auch klar macht, wie so eine Rhetorik in die Körper einsickert, was das eigentlich macht und das Sterben für das Vaterland, dieses Othering, sagt man ja, also die Trojaner, die anderen, die da drüben, die unsere Frauen bedrohen sollen und so, das wird hier ganz gut umgesetzt. Und das klingt ja tatsächlich auch gerade im öffentlichen Diskurs an. AfD lässt grüßen. Und das ist natürlich dann schon unheimlich, das nochmal so zu sehen, sozusagen diese Vorwürfe auf der Bühne so zu sehen. Wenn dann aber, um wieder zum Patriarchat zu kommen, am Ende Klytämnestra nicht ermordet wird, sondern die schauspielenden Händchen haltend davon erzählen, wie sie sich eine bessere Welt vorstellen, dann ist das vielleicht doch ein bisschen dünn.
We Are Family ist dieser Theaterabend überschrieben, aber so heißt ja auch ein Disco-Hit aus dem Jahr 1979. Gibt es da einen Bezug?
Also natürlich ist das ja auch hier ein Familiendrama, denn hier wollen, hier prügeln Söhne auf Väter ein, Mütter auf Väter, Töchter auf Mütter und so weiter. Und das sind ja alles sozusagen Familienverhältnisse, die hier tragisch dargestellt werden. Aber genau, es ist dieser Hit auch und diese Hymne, die hat ja einen feministischen und schwulen Rechtsbewegungsklang. Also es ist eine Hymne dieser Bewegungen und das steht hier auch wirklich im Mittelpunkt, zusammen mit der Figur der Hetäre Phryne. Das ist also so, dass das eine augenzwinkernde Anspielung auf diese dysfunktionalen Familienverhältnisse sind, aber auch darauf, dass in diesem Stück eben so wirklich auch agitatorisch, möchte ich sagen, feministische Positionen eingefordert werden.
Man kann solche Themen ja auch humorvoll auf die Bühne bringen, ohne auf einen Mythos zurückzugreifen. Finden Sie das jetzt überzeugend, hier mit einer Überschreibung zu arbeiten?
Also alleine um Elektra die Möglichkeit zu geben, am Ende sich doch anders zu entscheiden und eben Clytemnestra nicht zu ermorden, dann ist das doch schon sehr, sehr viel Aufwand. Auf der anderen Seite natürlich mit dieser Rückbeziehung auf diesen Mythos zu zeigen, dass man hier mit der Misogynie schon eine jahrtausendealte Tradition auf die Bühne bringt, da ergibt das dann natürlich schon wieder Sinn. Es ist auch wirklich eine große Freude, diese Figuren, die man schon häufiger gesehen hat, so durch den Kakao gezogen zu sehen. Gerade im ersten Teil, im zweiten Teil wird es dann ein wenig zäh, wenn eher diese feministischen Diskurse angedeutet werden. Und da braucht man dann, ich sag mal, als Theaterzuschauer auch ein bisschen Sitzfleisch.
Christoph Oholm hatte es über die heutige Uraufführung am Schauspiel Köln, We Are Family von Tine Rahel Völker in der Regie von Jorinde Dröse. Schönen Dank und schönen Restabend.
Dankeschön.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. In Holzminden wurde heute das Sensoria eröffnet, ein Erlebnishaus, in dem sich alles um Düfte und Aromen dreht. Holzminden nennt sich gerne die Wiege der Duft- und Geschmacksindustrie. Hier wurde vor 150 Jahren zum ersten Mal weltweit der erste synthetische Aromastoff hergestellt, das Vanillin, heute die Basis für viele Düfte. Es scheint also der passende Ort für einen Parcours, auf dem es ums Riechen und Schmecken geht. Claudia Wheeler hat sich durchgeschnuppert.
Wie riecht es in einem Haus, in dem sich alles um Düfte dreht? Erstmal nach gar nichts. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn streng genommen hat ja alles einen Geruch. Wer aber erwartet, von Duftwolken umgeben durch Räume zu laufen, wird entweder enttäuscht oder eher erleichtert sein, dass die Nase nicht überfordert wird. Es geht darum, einzelne Düfte auf sich wirken zu lassen. Denn das Sensoria ist schließlich keine Parfümerie, sagt Gründungsdirektorin Ursula Dvorak.
Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass hier sozusagen dieses Abluftsystem auch funktioniert. Das ganze Haus ist konzipiert wie ein riesiger Staubsauger, also dass wir ständig diese Luftumwälzungen haben. Und die Technik beruht auf Trockendüften. Das heißt, man hat nur diese Duftmoleküle in einem Träger und die werden nicht über einen Flüssigkeitsduftstoß ausgestoßen. Anders als man es vom Parfum kennt. Und deswegen haben wir in der Luft keine Tröpfchen. Und dadurch verfliegen diese Düfte auch viel schneller wieder.
Die Besucher können sich entlang verschiedener Duftstationen durchschnuppern. Aber nicht nur das. Das Sensoria erzählt immer auch die Geschichte von Düften. Wo Gewürze und Pflanzen herkommen, welche Bedeutung sie für unterschiedliche Kulturen haben und wofür sie verwendet werden. In einem Raum hängen lange Glassäulen von der Decke, in denen Pflanzen und Gewürze wie kleine Kostbarkeiten präsentiert werden. Tritt man ganz nah an eine Säule heran, strömt der Geruch durch einen kleinen Kanal heraus und die Geschichte des Rohstoffs wird erzählt.
Safran gilt als teuerstes Gewürz der Welt. Ein echter Luxus. Denn er wird aus wenigen Stempelfäden einer Krokusart, Crocus sativus, gewonnen, die im Herbst violett blüht.
Bei der Kakaobohne erfahre ich, dass die Maya und Azteken diese auch als Zahlungsmittel genutzt haben und dass der Kakaobaum als Symbol des Lebens und der Fruchtbarkeit galt. Das Sensoria ist weniger ein Museum als ein Erlebnisraum.
Allein schon, wenn ich mal die Möglichkeit habe, diese Düfte solitär zu riechen, wer weiß schon, wie Ampera solitär riecht oder aber Oud. Das sind solche Dinge, die kennt man aus den Parfums, aber die sind dann eben immer gemischt. Und hier hat man wirklich mal die Möglichkeit, ganz in Ruhe das sich anzuschauen, anzuriechen, sich selber auch zu testen. Ich glaube, das allein schon ist ein ganz großes Erlebnis.
In einem anderen Raum sind in eine Wand große Nischen eingelassen, die ebenfalls dazu einladen, Düfte in ihrer Ursprünglichkeit kennenzulernen.
Hier habe ich ja zum Beispiel die Zeder, die kennt man jetzt vielleicht noch eher. Ne? Mhm.
Dann drücke ich hier auf den Knopf.
Man drückt auf den Knopf, genau, dann kommt hier ein bisschen warten. Dann kommt dieser leicht holzige Geruch. Zeder ist jetzt nicht so ein ganz prägnanter Geruch. Und ich erfahre eben hier, wo es herkommt und wie es auch dann entsprechend in der Parfümerie verwendet wird.
Es geht aber nicht nur um exotische Düfte, wie zum Beispiel Ylang Ylang. Das ist die Blüte eines tropischen Baumes, die für viele Sonnencremes verwendet wird. Oder Patchouli, das vielen Waschpulvern seinen Duft gibt. Im Sensoria geht es auch um Gerüche und Aromastoffe, die uns im Alltag begegnen, die vielen Lebensmitteln ihren Geschmack geben. Das sind vor allen Dingen künstliche Aromen, die zum Beispiel in Produkten der Firma Maggi enthalten sind, in Coca-Cola oder in Tütensuppen. Besonders viel Spaß macht ein riesiger Snackautomat, vollgepackt mit Chips, Popcorn, Schokoriegeln und Getränken. drückt man eine entsprechende Nummer, fällt zwar keine Chipstüte heraus, dafür aber die Information, dass die Oberfläche von Chips mit Aromen, Gewürzen und Salz besprüht ist, die einem sofort in die Nase steigen, wenn man die Tüte aufreißt. Damit die Ausstellung aber nicht nur eine reine Erlebniswelt bleibt, wird vieles wissenschaftlich unterfüttert. Warum wird ein Geruch immer auch mit einer Emotion verbunden? Warum bringen Gerüche bestimmte Erinnerungen hervor? Die entsprechenden Informationen hat der Geruchsexperte Hans Hatt geliefert.
Also ist eben so, dass unsere Nase sozusagen den direktesten Zugang sowohl zum Gedächtniszentrum als auch zum Emotionszentrum hat. Und so ein Duft, der jetzt in die Nase kommt, der wird sofort an das Gedächtniszentrum geleitet, dort abgespeichert, gleichzeitig mit Informationen vom Emotionszentrum. Also jeder Duft bekommt dann die Bewertung der Emotion, die wir in dem Moment haben, also ob wir uns wohlfühlen oder unwohl fühlen. Und zusätzlich eben noch der Situation, in der wir den Duft gerochen haben. Also man speichert auch noch die Bilder mit ab.
Jetzt weiß ich auch, warum mir heute noch immer, obwohl das Erlebnis bestimmt 30 Jahre zurückliegt, der Geruch von gebratenen Schupfnudeln Brechreiz verursacht.
Interessanterweise beginnt diese Bewertung und Abspeicherung schon im Mutterleib. Also so in der 26. Schwangerschaftswoche riecht der Embryo schon mit der Mutter mit. Er lernt die Gerüche kennen, er speichert sie ab, er speichert sogar die Emotionen der Mutter mit dem Duft ab. Wir kommen also schon mit einem gewissen Geruchsgedächtnis auf die Welt, mit Geruchsvorlieben und Abneigungen.
Und so wird wahrscheinlich jeder im Sensoria mit längst vergessenen Gerüchen und Erinnerungen konfrontiert. Ich stand zum Beispiel bei dem Geruch einer geöffneten Dose Ravioli tatsächlich mit einer alten Schulfreundin in deren Küche. Kaum zu glauben, dass diese Mischung aus mindestens 15 künstlichen Aromastoffen eine so positive Erinnerung hervorruft.
Sensorium, Europas erstes Erlebnishaus über die Welt der Düfte und Aromen, hat heute also in Holzminden eröffnet. Und es gibt dort auch eine sogenannte Duftorgel, an der Sie sich ein eigenes Parfum kreieren und mitnehmen können. Bin gespannt, was Claudia Wheeler die nächsten Tage verströmt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die beginnen mit einem bedeutenden Übersetzerpreis.
Hans Wolf erfasse die Essenz eines Werkes und übertrage diese so ins Deutsche, dass die Intention des Autors und die Stimmung des Werkes bewahrt werde. Das sagte die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Stefana Sabin in ihrer Laudatio für den Übersetzer. Am Abend hat Wolf den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis der Eberhard-Schöck-Stiftung erhalten. Der 74-jährige Wolf übersetzt englischsprachige Autoren wie Oscar Wilde, Cormac McCarthy, Richard Yates oder Arthur Conan Doyle ins Deutsche. Mit dem Preis soll die gesellschaftliche Sichtbarkeit und Wertschätzung von Übersetzern fremdsprachiger Literatur erhöht werden. Geehrt wurden in Baden-Baden auch Steffen Geilberger für sein Konzept Leseband zur systematischen Leseförderung an Schulen sowie das in Koblenz und Darmstadt beheimatete Liebesbriefarchiv, wie die Stiftung mitteilte. In Frankreich hat das erste Museum für Sufi-Kunst und Kultur eröffnet. Das Haus in der Nähe von Paris präsentiert Werke und Objekte, die unter dem Einfluss des Sufismus entstanden sind, der asketischen und spirituellen Strömung des Islams. Das Museum ist nach Angaben der Museumsleitung das einzige dieser Art weltweit. Das Haus der Geschichte in Bonn will den Konflikt um den Kohleabbau in Nordrhein-Westfalen in seiner neuen Dauerausstellung zum Thema machen. Darum soll dort ein Bretterhaus aus dem Hambacher Forst zu sehen sein. Laut Museum war der Bretterverschlag im sächsischen Pödelwitz als Soli-Baumhaus entstanden und im Oktober 2018 zu einer Demonstration nach NRW gebracht worden. Dort hatte die Polizei das Häuschen beschlagnahmt. Der Verschlag wird Teil der neuen Schau zum Thema Klimaschutz. Deren Eröffnung ist für Dezember 2025 geplant. Die alte Dauerausstellung wird seit einigen Tagen umgebaut. Zum ersten Mal nach 30 Jahren. Der langjährige Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Martin Baumeister, hat vor schwindenden Geschichtskenntnissen gewarnt. Geschichtsvergessenheit schade gerade in Krisen- und Umbruchzeiten, sagt der Baumeister der katholischen Nachrichtenagentur. Wer sich dagegen in Geschichte auskenne, sei in der Lage, die Ideologisierung der Vergangenheit zu hinterfragen. Einen Grund für die wachsende Unkenntnis sieht Baumeister in der Qualität des Geschichtsunterrichts an deutschen Schulen. Auch gehe das Interesse am Studienfach Geschichte zurück. Baumeister leitete das Deutsche Historische Institut in Rom seit 2012. Ende September geht er in Ruhestand. Nachfolgerin ist Petra Terhofen, Professorin für europäische Kultur und Zeitgeschichte in Göttingen.
Ja, und mit der neuen Direktorin Petra Terhofen sind wir am Montag hier in Fazit verabredet. Solche Klänge gab es heute Abend in der Dresdner Semperoper Mefistofele, eine selten gespielte Faustoper des Italieners Arrigo Boito. So beginnt der Prolog im Himmel in Arrigo Boitos Oper Mephistophele. Für den Beginn ihrer Intendanz an der Dresdner Semperoper hat sich die Schweizerin Nora Schmid also eine recht selten gespielte Faustoper ausgesucht. Boito hat darin beide Teile des Faust verarbeitet, aber bei Opern bleibt ja eh meist wenig von der Vorlage übrig. Mal hören, was unser Kritiker Uwe Friedrich erlebt hat. Guten Abend in Dresden.
Guten Abend.
Ja, was hat die Regisseurin Eva-Maria Höckmeier mit diesem Werk gemacht?
Sie bleibt nah an dem, was Boito übrig gelassen hat. Das sind erstmal jede Menge Genreszenen, also viel Chor, der zum Beispiel beim Osterspaziergang singt und immer die ganze Oper durch viel zu tun hat. Der wird bewegt, nenne ich das mal, ohne dass es einen so richtig großen Erkenntniswert hat. Und es bleibt doch alles extrem gediegen in der Walpurgisnacht, bleibt's immer ganz nett. Es ist noch nicht mal eine Orgie, sondern da sind so, im Grunde nackte, aber fast geschlechtslose Wesen, die nichts richtig miteinander anzufangen wissen. Und dazwischen bewegen sich die Hauptfiguren, die wir eben von Goethe kennen, Mephisto, Faust, Gretchen. Da ist auch bei Boito schon hilfreich, wenn man die Vorlage kennt, und viel mehr bietet uns auch Frau Höckmeier nicht. Das ist also eher Knäckebrot, Trockenbrot und nicht saftiges italienisches Musik- und Bildertheater.
Hätte man jetzt bei dem Bühnenbild von Momme Hinrichs nicht unbedingt erwartet, der ja auch als Videokünstler seit Jahren nicht als Bühnenbildner und Videokünstler arbeitet. Wie sieht denn seine Bilderwelt da aus?
Das ist alles relativ dunkel gehalten. Er hat im ersten Teil, also Faust 1, im Schauspiel hat er eine in sich verkantete Drehscheibe aufgestellt, schräg, die sich auch gegeneinander drehen können. Die Segmente erinnert ein bisschen an Vera Nemirovas Ring-Inszenierung in Frankfurt oder auch an Wieland Wagners Kochplatte, die berühmte. Das zeigt sich erstmal traditionsbewusst. Ja, aber eben auch nicht besonders einfallsreich, denn auf diesen sich drehenden Segmenten sind die zwar immer alle in Bewegung, also die laufen immer gegen die Richtung der Drehscheibe, aber ansonsten passiert nicht viel. Zwischen den Figuren, zwischen diesem dämonischen Mephisto und dem schwächlich egozentrischen Faust und der naiven Margarete, das bleibt alles doch recht ungefähr. Und wo man denkt, so, wir sehen doch wirklich fiese Leute da, die machen doch ganz schreckliche Dinge miteinander. Ja, die singen halt vor allem und bewegen sich gegen die Drehscheibe.
Ich bin gespannt, ob Sie über die Musik trotzdem mehr Lust haben zu reden. Boito ist als Librettist zum Beispiel für Verdi unumstritten. An seinen Kompositionen aber scheiden sich die Geister. Der Dirigent Andrea Battistoni gehört zu den Fans. Hören wir erstmal noch einen Ausschnitt. Mephistophele erscheint in der Studierstube.
Oh!
Ja, Uwe Friedrich, was machen der Dirigent Andrea Battistoni, die Staatskapelle Dresden und das Sängerensemble der Semperoper aus und mit dieser Musik?
In der Tat kommt jetzt der Jubelteil meines Berichts. Krzysztof Bączek, den haben wir gerade nur lachen gehört. Das ist der Mephistopheles. Toll, wie er das auch spielt, wie er das singt. Man könnte sich das stimmlich noch etwas düsterer vorstellen. Aber das sind Anmerkungen auf wirklich allerhöchstem Niveau. Sehr exaltiert haben wir gehört. Pavol Breslik, ein sehr, sehr guter Tenor, der vom Lyrischen herkommt, hier aber auch die dramatische Kraft hat. Majuka Teponen ist eine tolle Marguerite in der Kerkerszene, ungeheuer anrührend, wirklich schön gesungen. Auch Helena Klara Nadeshtin, toll, nach der Pause in Faust 2 sozusagen. Andrea Battistoni ist jemand, der diese Musik nicht nur liebt, sondern zum Sprechen bringen kann. Das ist ja, das ist wirklich schwierige, zerbrechliche Musik. Boito ist immer vorgeworfen worden, er sei kein guter Komponist, weil er nicht akademisch komponiert hat. Da sind Modulationen drin, wo man denkt, wo kommt das denn her und wo will er da denn hin? Bei Battistoni klingt das alles so selbstverständlich, so gut vorbereitet. Die Kapelle folgt ihm da sehr willig, sehr farbenreich, gerade in den leisen Tönen toll, auch wenn es richtig aufdreht, klasse. Das ist richtig gut. Also musikalisch war das ein Einstand nach Maß für Nora Schmidt. Szenisch, na, da ist wirklich noch viel Luft nach oben in ihrer Intendanz.
Uwe Friedrich live aus Dresden über die Opernpremiere des Abends an der Semperoper Mephistophele von Arrigo Boito. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ende Oktober finden in Georgien Parlamentswahlen statt. Sollte die Regierungspartei Georgischer Traum an der Macht bleiben, könnte das Ende der Demokratie in der Kaukasusrepublik bedeuten. Schon seit geraumer Zeit tritt die Regierung immer autoritärer auf, erlässt nach russischem Vorbild Gesetze, die regierungskritische Organisationen mundtot machen und die Rechte queerer Menschen einschränken. An der Spitze des Protests gegen diesen Kurs stehen die Theater. Die erreichen in Georgien ein breites Publikum. Gerade findet in der Hauptstadt Tiflis das Tbilisi International Festival of Theater statt. Für georgische Theaterleute eine Chance, sich internationalen Gästen zu präsentieren. Christoph Leibold hatte vor Ort interessante Begegnungen.
I always think that resistance is very important. Theaters should resist all the time.
Theater, sagt Ekaterina Masmishvili, Theater bedeutet Widerstand, immer und ganz grundsätzlich. Besonders aber in Zeiten wie diesen, da die Theater in Georgien unter starken politischen Druck geraten sind.
The state wants to have control.
Der Staat, erklärt Masmishvili, will die Theater kontrollieren, weil sie hier eine wichtige Stimme der Zivilgesellschaft sind. Verliert er die Kontrolle über die Theater, verliert er sie auch über das Land. Ekaterina Masmishvili ist selbst Opfer staatlicher Einmischung in die Kunstfreiheit geworden. Sie leitet das Tbilisi International Festival of Theater. Bis vor wenigen Jahren aber war sie darüber hinaus auch geschäftsführende Direktorin des Marianischvili Staatstheaters. Bis das Kunstministerium ihren Vertrag auslaufen ließ, um sie durch einen regierungstreuen Funktionär zu ersetzen. Der künstlerische Leiter des Hauses, Levan Zulatze, einer der renommiertesten Theatermacher Georgiens, verließ das Marianischvili daraufhin von selbst. In einer leerstehenden Fabrikhalle am Rande von Tiflis hat er vor einem Jahr ein unabhängiges Theater gegründet, die Theater Factory 42. Sie ist mit gleich mehreren Aufführungen im Festivalprogramm vertreten, unter anderem mit der Produktion 1921 bis 1924. Das Stück, geschrieben und auch inszeniert von Zulatze selbst, ist ein Sittengemälde der georgischen Bourgeoisie von vor rund 100 Jahren. Für kurze Zeit war das Land damals schon einmal eine unabhängige Demokratie, ehe es 1921 von der Roten Armee überrollt wurde, weil die Menschen erst Widerstand zu leisten begannen, als es bereits zu spät war. 1921 bis 1924 ist ein Weckruf für die Gegenwart in historischem Gewand, eine Warnung, dass sich das Land erneut in Richtung Diktatur entwickelt. An einem staatlichen Theater in Georgien wäre diese Inszenierung mittlerweile undenkbar. Für Regisseur Zulatze war der Wechsel in die freie Theaterszene daher unumgänglich.
Ich wollte ein neues Theater, ein freies Theater, unabhängiges Theater. Die Freiheit ist sehr süß.
Sie hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Staatliche Fördergelder kann Zulatze keine erwarten. Sein Theater muss sich allein durch Ticketverkäufe und Sponsorenzuwendungen finanzieren. Unterstützung aus dem Ausland in nennenswerter Höhe darf die Factory 42 dabei seit dem Erlass des Gesetzes gegen ausländische Einflussnahme nicht annehmen. So versucht die Regierung, die unabhängigen Bühnen finanziell auszuhungern. Umso wichtiger, dass das Tbilisi International Festival of Theatre vor allem die freie Szene präsentiert und damit stärkt. Fragt sich nur, wie lange das noch möglich sein wird. Auch Tiflis wird vom georgischen Traum regiert. Die Stadt kommt für 80% des Festivaletats auf. Die Angst geht um, dass auch sie den Geldhahn zudrehen könnte. Das hat jetzt schon Auswirkungen.
One who attends also this Georgian showcase can really feel how less and less free the program is.
Es sei unübersehbar, dass das Programm des Georgian Showcase über die letzten Jahre immer unfreier geworden sei, meint Data Tavaze. Er leitet das Royal District Theatre, eines der prominentesten Häuser der freien Szene in Tiflis, und wird beim Festival sein Stück Hunger nach Motiven von Knut Hamsun zeigen. Darin kommen auch Figuren vor, die sich als non-binär definieren. Nach dem neuen georgischen Anti-LGBTQ-Gesetz ist das als angebliche queere Propaganda eigentlich verboten.
Right now, if we're gonna be silent,
aber wenn wir uns davon einschüchtern lassen, sind wir zum Verstummen verdammt, findet Tavaze. Mindestens so sehr wie die Repressalien der Regierung fürchtet er die Selbstzensur der Theaterschaffenden in vorauseilendem Gehorsam.
This is what I'm afraid of.
Immerhin, jüngsten Umfragen zufolge, schwindet die Zustimmung für die Regierung. Dass sie abgewählt wird, gilt dennoch keineswegs als ausgemacht. Ihre homophobe Stimmungsmache verfängt in diesem immer noch stark von der orthodoxen Kirche geprägten Land zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. Trotz einer weit verbreiteten Sehnsucht nach der EU. Mit Blick auf den 26. Oktober und eine mögliche Zementierung der bedrückenden Verhältnisse spricht Ekaterina Masmishvili einen vielsagenden Satz.
But then you know we are very patient people. But then there comes one day and the patience is over.
Wissen Sie, erklärt die Leiterin des Theaterfestivals von Tiflis, wir Georgier sind ein geduldiges Volk. Aber der Tag wird kommen, da uns der Geduldsfaden reißt. Widerstand findet dann wahrscheinlich nicht mehr nur im Theater statt. Selbst einen Bürgerkrieg schließen manche nicht mehr aus.
Das Tbilisi International Festival of Theatre, Christoph Leibold, über die Stimmung in der georgischen Theaterszene vor der kommenden Parlamentswahl Ende Oktober. Und jetzt bündelt Arno Orzesek nochmal die gesammelten Feuilletons dieser Woche in der abschließenden Kulturpresseschau.
Wie viele Rechtsextreme braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Fragte die Wochenzeitung Die Zeit und gab zur Antwort 20. Einer wechselt die Glühbirne, die anderen 19 streiten im Internet miteinander. Lars Weißbrot berichtete über seine Spaziergänge durch die Ruinen von dem, was einst Twitter war. Weißbrot meinte also die Plattform X. Offenbar sind die Rechten dort jetzt unter sich und geraten sich tüchtig in die Haare. Während ihnen früher auf Twitter die verhassten Meinungen ihrer linken Gegner angezeigt wurden, so Weißbrot, werden sie auf X jetzt öfter über Positionen anderer Rechter stolpern, die sie empören. Vor allem Rechtslibertäre und Rechtsautoritäre geraten zunehmend in Streit. Diskurshoheit ist eine gefährliche Waffe, mit der man sich schnell in den eigenen Fuß schießt, wenn andere Ziele nicht mehr in Sichtweite sind. Weit links stand einst die sogenannte Surkamp-Kultur, die von zahllosen Autoren und Autorinnen geprägt wurde, aber am meisten von dem Verleger Siegfried Unselt, der nun 100 Jahre alt geworden wäre. Unter dem Titel »Danke, mein Freund« erinnerte sich Jürgen Habermas in der Zeit an einen typischen Abend in den 60ern in Unselts Villa im Frankfurter Nordend. Die meisten dieser Autoren hatten sich jeweils im Laufe des Tages schon mit Siegfried und ihren jeweiligen Lektoren getroffen. Als nicht-literarischer Autor kam ich abends dazu. Dann bildete Max Frisch als unbestrittene Autorität den Mittelpunkt und die rituelle Balgerei von Martin Walser und Hans-Magnus Enzensberger brachte Bewegung in die Runde. Der reizbare Uwe Jonsson saß oft schmollend daneben. Thomas Bernhard habe ich eher brütend nachdenklich in Erinnerung. Ich war gegenüber dem berühmten Autor des Kalkwerks befangen, als wir einmal unten im Keller Tischtennis spielten. Nette Vorstellung. Jürgen Habermas befangen. Und zwar beim Tischtennis mit Thomas Bernhard, der offenbar auch an der Platte brütend nachdenklich blieb. Okay, Einige Jüngere, die Cancel Culture besser kennen als die Surkamp-Kultur, dürften angesichts des Name-Droppings mit den Schultern zucken, aber auch die Süddeutsche Zeitung erinnerte großflächig an den Verleger Unseld, bebildert mit einem Foto, das sie neben Theodor W. Adorno und Heinrich Böll zeigt. Unseld war ein Verleger, dem es um etwas ging, so Nils Minkmar, auf die in der Nazizeit so massenhaft geschändete Ehre der Juden zu leuchten, ihre Schriften zu verbreiten, sie zu würdigen, mit den Mitteln, die er hatte und die er sonst erfand. Das machte Siegfried Unseld zu einer historischen Figur, seinen Verlag zu einer Legende und es veränderte die Republik. Wer spielt heute diese Rolle? Niemand. Eine Stelle wäre zu besetzen. Nils Minkmar in einer Stellenanzeige der SZ. Vom 20. ins 21. Jahrhundert. Fällt sie, hält sie oder wird sie eingerissen? Überschrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung Knut Kortzens kleine Wortkunde aus gegebenem Anlass. Es ging um den Begriff Brandmauer. Wie dominant und sinnentleert diese Mauer in den Köpfen mittlerweile ist, stellte Björn Höcke unter Beweis, als er am Abend der Thüringer Landtagswahl in der ARD mit Blick auf seine politische Konkurrentin Sarah Wagenknecht fragte, ob deren Partei bereit ist, wirklich die Brandmauer zu überspringen und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Man glaubte, sich verhört zu haben. Eine Brandmauer überspringen? Wie soll das gehen? Weiß der Mann überhaupt, wovon er redet? Zumindest Feuerwehrleute wissen, warum sich der FAZ-Autor Kortzen so echauffierte. Eine Brandmauer ist eine besonders feuerresistente Gebäudewand. Sollten Wagenknecht oder Höcke oder wer immer sie zu überspringen versuchen, sie würden mit dem Kopf rums dagegen knallen. Apropos Wagenknecht. Sie war auf Wahlplakaten neben der Parole Diplomatie statt Kriegstreiberei zu sehen und bekam dafür in der Tageszeitung von Andreas Vanisadeh zu hören, Unterwerfung statt Selbstverteidigung müsste es auf den BSW-Plakaten eigentlich heißen. Wagenknecht ist keine Pazifistin. Und die Welt würde kein wenig sicherer, würde man die Ukraine im Stich lassen. Dennoch gelang es ihr dank medialem Hype, digitalem Populismus und Anrufung der alten Westfeindlichkeit, auch eine gewachsene sozialdemokratische Partei wie Die Linke aus dem Weg zu räumen und nebenbei den Chor derer zu verstärken, die wie die Rechtsextremisten von der AfD die Demokratie gerne gänzlich zum Einsturz brächten. Ach ja, will Wladimir Putin noch mehr als die Ukraine? Könnte Russland auch ein NATO-Mitglied angreifen? Viele glauben das, Wagenknecht bekanntlich nicht. Und auch nicht der Historiker Jörg Babarowski, der in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt äußerte, das russische Militär ist schwach, sein Offizierskorps schlecht ausgebildet. Im Ernstfall wären die russischen Truppen der NATO nicht gewachsen. Russland wird diesen Krieg gegen die Ukraine am Ende vielleicht gewinnen, aber nur unter hohen Verlusten, von denen es sich nicht so schnell erholen wird. Schon unter militärischen Gesichtspunkten ist es vollkommen irreal, dass Russland Mitgliedstaaten der NATO angreifen und siegen könnte. Strategisch geht es Putin darum, die postsowjetischen Republiken aus dem Einflussbereich der EU und der NATO herauszuhalten. Jörg Babarowski in der Welt. Natürlich ging es in den Feuilletons auch um den Nahostkonflikt. Im Blick auf den Krieg Israels gegen die Hisbollah äußerte Anthony Zamrani, der Chefredakteur der libanesischen Zeitung L'Orient Le Jour, in der FAZ, man sieht, was gerade in Gaza passiert. Die Stadt und die Enklave sind völlig zerstört. Und trotzdem ist die Hamas immer noch präsent. Und das wird auch so bleiben. Deswegen sage ich, dass auch Libanon zerstört wird, bevor die Hisbollah besiegt ist. Sie kann enorm geschwächt, Abschussrampen und Raketen können zerstört werden, Tausende von Kämpfern können sterben, aber die Hisbollah aus Libanon entfernen wird nicht durch eine Militäroperation gelingen. Oder aber, die Militäroperation würde so viel kosten, dass Libanon sich von ihr nicht erholen würde. Falls Sie jetzt mosern, für eine Kulturpresseschau war heute aber ganz schön wenig Kultur dabei, dann müssen wir uns Ihrer Schelte beugen. Dennoch wünschen wir Ihnen einen angenehmen Sonntag und geben im Übrigen mit den Worten des Schriftstellers Sven Regner in der Berliner Zeitung zu bedenken, es ist keine gute Idee, bei jeder Zumutung gleich durchzudrehen.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Bis morgen Abend, da rede ich unter anderem mit dem österreichischen Dramatiker Thomas Köck über die morgige Parlamentswahl in Österreich.